Radio Stadtfilm 96,3 MHz.
Statt auf der Datenautobahn zu spazieren, schwimmen wir lieber im Datenstrom. Das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Suse, alles aus der digitalen Welt.
Und der, der seine virtuelle Taucherbrille montiert, das ist der Matthias Schüssler. Und da bei mir im Studio ist der mit den binären Badhosen. Das ist der Andrew Philipp Wolfensberger. Jetzt, ja.
Ich habe mich angekündigt als Vollidiot vom Dienst heute Abend im Digital. Ist das schon etwa meine Aufgabe da, oder?
Das lasse ich über dir, wenn du dich da definieren in dieser Sendung. Man muss dich vielleicht vorstellen, der eine Hälfte der Hörer glaube nicht. Die Stadtfilter hören, die kennen dich. Die
wäre dich komisch, wenn nicht, ehrlich gesagt.
Rund um die. Und dann gibt es ja aber auch noch die uns über den Podcast kennengelernt haben, also das Digitalmagazin, und die kennen dich wahrscheinlich nicht. Und du kannst alles, du machst alles, du bist eigentlich rund um die Uhr auf Sendung.
Ich bin Mitglied von der Geschäftsleitung von Radio Stadtfilter und ja.
Du, Management? Also,
ja, Management-Aufgaben, aber ich mache natürlich auch, wie sagt man, so ein bisschen die lässigeren Sachen, wie eben zum Beispiel bei so einer Sendung mitmachen. Eigentlich mache ich lieber, würde ich lieber nur das machen, aber weißt ja, wie es ist.
Ja, so ist es. Du musst natürlich eben auch so Qualitätsmanagement und so machen. Ist das jetzt, tust du das gerade noch verbinden, diese Sendung?
Ja, wir haben ja das schön aufgeteilt. Du hast ja deinen zuständigen Redakteur. Der kann dann dir sagen, ob die Sendung gut ist. Ich kann das nur so persönlich sagen. Aber du weißt ja, solange du schon auf Sendung bist, du bist ja eigentlich ähnlich wie ich. Einfach, du kommst kein Geld über Radio Stadtfilter.
Das hättest du jetzt nicht sollen sagen, das um die Motivation hochhalten. Ja. Aber du hast gesagt, Vollidiot, heisst das, du kannst mit Technik und Computer und so nichts anfangen?
Nein, das stimmt so nicht. Also ich würde sagen, ich komme sogar bei gewissen Sachen selber recht draus.
Eben, ich habe dich schon gesehen mit dem MacBook da rummachen und so.
Und ich habe es also auch schon mal geschafft, ein Ubuntu auf einen Laptop zu installieren. Also ich meine, ich habe etwa zwei Nächte gebraucht, aber ich habe es also angekriegt.
Also es ist schon quasi das erste Vordiplom im Informatikstudium, hast du damit, glaube ich, bestanden.
Aber ja. Ich habe halt kein iPhone und ich habe kein WhatsApp und eben da komme ich dann wieder weniger draus.
Das macht ja eigentlich gar nicht, weil ich finde, dass die Sendung lebt ja auch ein bisschen von diesen Spannungen zwischen Nerds und Nicht-Nerds und das, wir wollen sie ja so verstanden haben, dass man so ein bisschen die digitale Kluft zelebriert und manchmal auch zuschüttet, je nachdem.
Ja, also ich habe auch schon von verschiedenen Leuten gehört, sie hören gerne digital, auch wenn sie kein Wort verstecken. Das ist einfach lässig, wenn ihr einmal darüber redet.
Das ist natürlich das schönste Kompliment, das man uns überhaupt kann machen, finde ich. Gut, wir senden gerade das Digitalmagazin von der Woche 22 im Jahr 2014. Heute gibt es Kummerbox live. Wir behandeln die Computerprobleme, die ihr uns per E-Mail zugeschickt habt. Ihr habt oder ihr hättet wie immer eine Gelegenheit, live in die Sendung anzuläuten. 052-203-31-00. Und wenn ihr euer Problem in 140 Zeichen könnt formulieren, könnt ihr es auch per Twitter mit dem Gartenhag-Tag Stadtfilter übermitteln. Und jetzt geht's los. Der Andrew ist Master of Questions.
Ja, ich habe da eine wunderbare Liste bekommen. Gerade die erste Frage ist jetzt etwas, was mich persönlich nicht interessiert. Aber wer weiß, vielleicht ist die Antwort in so einem schönen, angenehmen Ton vorträgt, dass auch ich mir da ein Vergnügen kann bereiten. Es schreibt nämlich der Martin: Habe eine kleine Frage zu meinem iPhone 4, ich klammere mit aktuellem iOS, die mir schon lange Kummer macht. Darum passt ja gut die Kummerbox. Gibt es eine Möglichkeit, einen Shortcut-Button in Form eines App-Symbols auf den Desktop zu legen, dem ich eine beliebige Funktion zuweisen kann? Im Prinzip will ich damit nur mit einem Klick in der Lage sein, zum Beispiel die oberste Einstellung Cellular Data aus der App Settings Cellular Data abstellen zu können, ohne dass ich dafür jedes Mal mit drei Klicks durch alle Menüs gehen muss. Alternativ wäre mir auch schon etwas geholfen, wenn ich in diesem neuen grauen Drag-Up-Menü einen der neuen Buttons mit einem neuen Befehl versehen könnte. Ansonsten kennt ihr zuverlässige Gratis-Apps, die dieses Manko beheben können. Also es ist so ähnlich wie beim Windows 8, dass man zuerst nicht können abstellen, ohne dass man fünfmal drücken musste.
Ja, genau. Also die Frage, ich Ich finde es gut, wenn du dich tapfer da durchgekämpft hast. Die Frage hat zwei Komponenten. Zum einen ein enttäuschende, wo ich mir einmal sage, nein, das geht nicht. Also das, was er geht, er wird gern, glaube ich, wenn ich das darf zusammenfassen, einfach den Datenfluss oder Datenverbindung leicht können an- und abschalten, dass er nicht immer in die Menüs muss eingehen.
Also Datenfluss, das heisst WLAN an- und abstellen?
Nein, ich glaube einfach das über das Mobilfunk, über das Mobilfunknetz, das Datennetz, das er über das Handy von seinem Mobilfunkprovider nutzt. Und da ist eben die Antwort, das geht nicht. Das kann man nur in dem Menü, wo er gesagt hat, dort weit unten muss man die Option suchen und dort ein- und ausschalten, weil Apple erlaubt es nicht, dass Apps das machen. Also die sagen, nein, das dürfen nur wir selber machen und Apps dürfen nicht an dem Menü oder an dieser Konfiguration rummachen. Und man kann das auch nicht, das Ding, das heisst Control Center, was er meint, das ist das graue Ding, wo man so per Wischgeste kann man das vom oberen Rand kann man so nach unten wischen und dann kommt so ein ihr solltet sein Gesicht sehen. Dann kommt so ein Menü und dann kann man eben WLAN ein- und ausschalten. Man kann so die Taschenlampenfunktion.
Ah, Settings quasi.
Ja, oder? Genau. Aber nur die wichtigsten. Und da hat Apple gefunden, das gehört jetzt aber nicht zu den wichtigsten. Also, das geht nicht, was er gerne will. Und, aber um es noch ein bisschen dem nachspüren, wäre die Frage, warum will er das?
Und also ich frage mich vor allem, wenn ich so die Leute im Zug beobachte, dann dunkle mich dreimal draufdrücken, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel verlangt, dass man etwas einstellen kann, oder?
Ja, eben genau. Das ist wahrscheinlich eben, das sind die Nerds, die finden, sie wollen das genau so, wie sie sich das vorstellen. Und wenn das nicht so geht, dann finden sie das, müsste man irgendwie anbringen, glaube ich. Das ist so ein bisschen die.
Und meine Frage ist noch, warum will man dann den Datenfluss an- und abstellen? Will man dann nicht immer online sein und parat sein?
Das ist genau die richtige Frage. Das habe ich mir auch gestellt, die Frage. Das kann sein, dass er vielleicht Angst hat, dass er da einfach bei seinem... er hat wahrscheinlich irgendeinen Vertrag, der sagt, du darfst so und so viel Megabyte brauchen im Monat und da schiesst er vielleicht übers Ziel raus manchmal und darum schaltet er es ein und aus. Und da gäbe es jetzt aber so ein bisschen eine einfachere Methode seit dem neuesten, oder ich glaube doch im neuesten, im iOS 7, gibt es dort unter diesen Einstellungen, unter Einstellungen mobiles Netz, sieht man, welche Apps wie viel Daten brauchen. Und dann, wenn er eben über seinen Datenplan ausschüsst und dann sein Mobilfunkprovider sagt, jetzt musst du entweder mehr zahlen oder wir drosseln dich oder du hast gar kein Internet mehr, ich glaube, das wird er vermeiden, dann kann er dort eigentlich sehen, welche App das ihn dort immer da über das Limit ausschupft.
Ah, das ist so eine App, wo immer mit dem, wenn man jetzt zum Beispiel ein Game hat, wo ständig irgendwie irgendwelches Zeug schickt, neue Gadgets, die man kann für seine Katze kaufen
kann. Genau, Beispiel. Also da gibt es ja eben einfach ganz unterschiedliche Ansprüche, was so eine, wenn natürlich ständig irgendwie YouTube-Videos schaust über das Mobilfunknetz, dann hast du natürlich ruckzuck das aufgebraucht und dann nützt es auch nicht, wenn es ein- und ausschaltest global, sondern würdest gescheiter einfach bei dem YouTube kannst du dann auch so ein Schalterli hin, also abschalten und dann darf das YouTube die App nicht mehr Mobilfunkdaten benutzen. Und wenn du das so ein bisschen gezielt machst bei den Apps, die am meisten Daten fressen, dann hast du das Problem, glaube ich, gelöst. Und wenn du das dann nicht schaffst, dann bist du wahrscheinlich ein Nerd, der einfach grössere Ansprüche hat, was so mobile Daten angeht.
Und aber würde ein Nerd dann da die Kummerbox schreiben? Ich meine, ein Nerd wird ja wohl einen eigenen Stolz haben, um das selber herauszufinden, oder?
Da hast du wahrscheinlich recht, aber es gibt ja so die Semi-Nerds, sagen wir jetzt mal, so die, oder die aspirierten Nachwuchs-Nerds. Und die, oder vielleicht wollen sie einfach mich auf, oder uns auf die Probe stellen.
Ah, das kann sich auch sein.
Vielleicht hat es da Fangfragen drunter.
Ich find, also find's, wenn man doch ein Gerät hat, wo man immer, wo man Internet nutzt, dann, also hast denn du jetzt zum Beispiel auch so einen Vertrag, wo du nur eine gewisse Anzahl von Daten kannst brauchen?
Ich habe auch einen Vertrag, der ein Limit hat, allerdings erreiche ich das im Moment eigentlich noch nicht. Und, aber sobald ich da wieder drüber ausschiessen, würde ich natürlich da in dem Store reinstehen von meinem Mobilfunkanbieter und sagen, gebt mir mehr Daten.
Eben. Ich komme nicht mehr. Du wirst nicht anfangen, das nein, nur so brauchen. Aber ja, meinst du, der Martin heißt
er? Ich glaube, der ist zufrieden. Ich hoffe es zumindest.
Ja, dann gehen wir weiter zum Daniel.
Ja, so machen wir das.
Der Daniel, genau. Der Daniel stellt nämlich folgende Frage. Ich brauche mein Handy sehr selten, werde nun aber zunehmend gefragt, ob ich WhatsApp habe. Was wäre da wohl die sinnvollste Variante für mich, wenn ich das nutzen möchte? Bisher habe ich einfach prepaid von einem Budget. Mein Handy ist ein Samsung Galaxy S.
Das ist auch so eine, wo nur eine beschränkte Anzahl Daten
hat. Das leuchtet mir sogar ein,
und oder? Gehen wir das einmal durch. Also die erste Frage ist, geht es für das Samsung Galaxy S? Da kann man bei whatsapp.com/faq nachschauen. Dort steht drauf, welche Geräte unterstützt werden. Und das ist ab Android 2.1. Und wenn man dann noch herausfindet, was auf dem Samsung Galaxy S drauf ist, dann ist dort genau das drauf. Also er kann das prinzipiell brauchen. Jetzt ist eben aber genau die Frage, ist das sinnvoll mit so einer Prepaid-Karte, weil dort hast du ja keinen Datenvertrag oder dort hast du keinen Vertrag, dort hast du kein Volumen, das dir einfach im Monat zur Verfügung steht.
Und dort zahlst du jede Sekunde, wo du ins Internet gehst.
Oder jedes Megabyte wahrscheinlich, also irgendwie und wahrscheinlich auch relativ viel. Ich habe mal nachgeschaut, es gibt da verschiedene Karten. Bei der einen, ich glaube, gibt es bei der einen, die vielleicht ein bisschen günstiger ist, aber bei der anderen, wo wenn er dumm hat, wenn er wenn es dumm läuft und er die hat, dann zahlt er 28 Rappen pro Megabyte.
Das ist noch viel, ne?
Das ist viel, wenn du so rumsurfst. Jetzt fragt man sich ein bisschen, wie viel das WhatsApp dann braucht. Und das ist aber eine Frage, die man eigentlich nicht so richtig kann beantworten kann. Weil das hängt natürlich zum einen davon ab, wie intensiv dass er da Messages rumschickt und wie viel Freunde, dass er hat und so. Also,
aber ich finde es irritierend, wenn er sagt, er braucht es nicht so oft, sein Handy, dann ist ja WhatsApp wahrscheinlich nicht das, was er unbedingt muss haben. Also ich habe keine WhatsApp, ich bin auch schon angefragt worden, ob ich WhatsApp habe.
Und also, das heisst, du sagst einfach selbstbewusst, gehen wir weg mit dem WhatsApp, wenn etwas willst von mir, dann schreib mir ein Mail oder...
SMS.
Ja. Genau.
Also ich frage mich, wie ist denn, wenn ich, also kann man überhaupt jemandem eine WhatsApp, also so wie ich das verstanden habe, als ich da über das WhatsApp gelesen habe, ist das ja eigentlich mehr oder weniger ein SMS-Dienst, der dann quasi gratis wird, weil man ja das Telefon immer am Netz hat.
Genau.
Kann man dann, wenn man jetzt mir eine WhatsApp-Message schreiben
würde? Die kommt nicht an.
Die kommt nicht an. Aber sagt man dann dieser Person auch, die ist nicht angekommen, oder?
Nein, also die taucht dann gar nicht auf in seinem, also du tauchst nicht auf in seinem... Adressbuch in seiner WhatsApp-Kontaktliste. Weil die, das macht das automatisch, das WhatsApp. Darum ist es auch so ein bisschen in der Kritik gestanden, weil es hat automatisch einfach da das Telefonbuch genommen, das auf den Server hochgeladen. Und dann musst du es ja mit deiner Mobilfunknummer verbinden. Also anhand von der macht es den Abgleich und sieht dann, welche Leute das halt im Adressbuch drin sind, wo auch bei WhatsApp sind. Und so kannst du es verbinden und sagen, also du musst eigentlich dann auch gar nicht angehen und sagen, der ist bei WhatsApp, dem kann ich etwas schicken, sondern du siehst es automatisch, die da sind, die stehen zur Verfügung.
Das wird auch der Grund sein, warum Facebook das gekauft hat, wahrscheinlich. Ja.
Das ist, ja, die wollen einfach zum Evil Overlord werden. Und das ist der WhatsApp wahrscheinlich ein guter Helfershelfer, könnte ich mir vorstellen. Und
aber gibt es denn Leute, die sagen, oh, wenn der kein WhatsApp... Also es gibt ja zum Beispiel so ein Problem zwischen den iPhones und uralten Nokia, wie ich das zum Beispiel habe. Also ein Beispiel ist, dass wenn du mir aus deinem Adressbuch eine Adresse schickst, dann kommt die bei mir nicht an. Ich habe wegen dem schon Streit bekommen mit Leuten.
Schick mir endlich die Adresse, nein, ich habe das schon ewig geschickt.
Und es fällt nicht auf, oder?
Ja.
Aber ich meine, bei WhatsApp, das ist ja schon eher etwas für viele Schreiber. Also da muss man ja sicher, also da will man dabei sein. Also was muss man nicht haben, oder?
Nein, also eben, ich glaube auch. Also er ist wahrscheinlich einfach da unter dem sozialen Druck, wie das halt ist. Er hat Kollegen, die das brauchen und er für ihn wäre es wahrscheinlich nicht nötig. Aber die wollen jetzt halt gern sich's einfach machen. Und alle Leute, die sie haben, wahrscheinlich ihren Bekanntenkreis mit dem einen WhatsApp erschlagen. Aber das ist... bei aller Sympathie für halt all die Technologien heute noch nicht, oder zum Glück wahrscheinlich auch nicht der Fall, dass es unterschiedliche Leute mit verschiedenen Vorlieben gibt. Und wir haben ja in unserer Sendung zu dem Thema auch schon gesagt, man muss sich dem Kanal vom Empfänger orientieren. Also wenn jemand halt lieber E-Mails überkommt, dann muss man dem in Gottes Namen ein E-Mail schreiben, um den erreichen. Weil das ist für mich einfach eine Frage vom Anstand oder von der Etikette, dass du halt dich orientierst nicht sagst, ich kommuniziere jetzt am liebsten über den Kanal und dann müssen das alle akzeptieren, sondern wenn du jemanden erreichen willst, dann musst du dir die Mühe machen, den Kanal zu wählen, den der benutzt, und das wäre dann halt in dem Moment SMS.
Mhm. Aber jetzt in dem Fall, beim Daniel ist es eigentlich so, solange er nicht einen Handyvertrag hat, wo er das Internet irgendwie in einer gewissen Form vernünftig zu einem vernünftigen Preis kann nutzen kann, macht das eigentlich keinen Sinn für ihn.
Ja, also WhatsApp empfiehlt das auch ganz klar. Sie sagen in ihren FAQ, man soll das nur mit einem möglichst unbegrenzten Datenpaket brauchen, und sonst ist es heikel. Ich glaube, in dem Fall könnte man es jetzt mal die App drauf tun und schauen, wie viel Daten das generiert. Und wenn es dann günstiger ist wie der SMS, weil er halt wirklich nur einmal im Monat einschreibt, dann wieso nicht? Also das iPhone zeigt immer schön an, wie viel Daten das verbraucht hat, und dann könnte er auch reagieren, wenn das zu viel wäre.
Oh, das ist doch ein Samsung Galaxy S,
oder? Ah, genau, richtig. Das macht das auch irgendwo, aber frage mich jetzt nicht gerade wo.
Das aber können wir dann beim nächsten Kummerbox.
Genau, das könnten wir also nachliefern, die Information.
Ja, dann machen wir weiter mit dem nächsten Problem, so ist es, oder? Ja. Dort geht es auch wieder, also nein, eben nicht, wir haben es jetzt gefragt um iPhone gehabt, aber es geht um Mac-Computer, nämlich der Christian, der anfangs Jahr von Windows auf Mac gewechselt hat. Es ist eine richtige Umstellung, sie kostet manchmal Nerven, aber es geht immer besser. Nun zur Frage, mit Windows konnte ich mit 2 Klicks 100 Fotos oder mehr umbenennen. Auf meinem Mac habe ich trotz Internetforen noch nicht erfahren, wie ich das bewältigen kann. Ich muss jedes Bild einzeln neu benennen, was zu unsinnigen Arbeitsstunden führt.
Ja, da hat er recht. Das hat zwei, wieder, heute haben alle Fragen irgendwie zwei Aspekte, merke ich gerade. Also der eine Aspekt ist, das geht tatsächlich nicht auf dem Mac. Das, im Windows kannst du einfach ganz viele Dateien markieren, dann drückst du F2, dann kannst du einen neuen Namen geben und dann macht er hindurch bei allen anderen einfach den gleichen Namen plus eine Nummer fortlaufend. Und
das was geht noch schlau ist.
Ja, geht bei Mac aber nicht. Dort musst du irgendein Programm nehmen, wo das macht. Zum Beispiel Namechanger heisst eins bei mrrsoftware.com. Ich habe das auf meinem Blog beschrieben, Dateinamen zu Fragen klären, wenn ihr da danach googelt, dann findet ihr den, glaube ich. Dort ist das ein bisschen beschrieben mit dem Umbenennen. Das wäre die einfache Antwort, und die kompliziertere ist, dass es nicht unbedingt die beste Methode ist, seine Digitalfotos über den Dateinamen zu verwalten. Weil der ist einfach so ein bisschen unflexibel, was das angeht.
Ja, ich schlage mich auch mit dem iPhoto um beim Mac und ich muss sagen, vielleicht liegt es daran, dass ich es schon lange nicht mehr richtig updatet, aber ich bin nicht so zufrieden. Also ich finde es ein bisschen mühsam, ich finde es ein bisschen langsam und ich finde es auch nicht super zum Arbeiten.
Ich bin auch kein grosser Fan vom iPhoto, das geht mir auch so.
Also das hat ja die Ereignisse, so kannst du es ein bisschen ordnen.
Genau, oder? Also das zeigt dir ein bisschen, also im Dateisystem, das ist einfach quasi ausgelegt für alle Sorten von Dateien, vom Textdokument über Musik, über was weiß ich was, Präsentationen, über einfach alles, Systemdateien, weiss der Gucker was. Und die Fotos haben ja so bestimmte Eigenschaften. Also dort willst du ja zum Beispiel, ja, du willst zum Beispiel sagen, auf allen Leuten oder auf allen Bildern, wo eine Person drauf ist, willst du die zum Beispiel auf einen Schlag können finden. Und das findest du, wenn du es über den Dateinamen machst, wahrscheinlich nicht, weil dort, der ist einfach nur begrenzt.
Wie praktisch. Also ich frage mich jetzt sowieso gefragt, 100 Fotos importieren ist ja noch schon ein paar viel, oder? Das hätte früher noch schon ein paar viel Geld gekostet, so viele. Das wäre ja
absolut.
24 Filme, oder? Wenn man noch Glück hat, dass der eine Film noch ein Foto mehr zulässt, oder? Also,
genau, das ist so, ja. Aber eben, im digitalen Zeitalter kannst du an einem, ich bin ja noch harmlos, ich habe vielleicht an einem Tag schon 200 oder 300 Bilder gemacht, aber es gibt die 2000 Fotos an einem Tag machen.
Und dann wollen sie die nachher noch ordnen.
Und dann wollen sie die ordnen. Gut,
dann kann ich aber verstehen, dass du das am liebsten mit einem Klick machst und halt dann drauf schiessest, dass du dann halt schlussendlich die Porträts nicht findest.
Gut, das eben. Also dort finde ich auch, dort muss man so ein bisschen Killen im Dorf lassen und vielleicht zuerst einmal die alle wegrühren, die nicht so gut geworden sind. Das macht es schon einfacher. Aber sagen wir mal, eben, etwas relativ einfach, oder auf was ich raus will, ist die Digitalfotos, wenn du irgendein Programm brauchst, wie, das geht auch schon im iPhoto, aber zum Beispiel das Picasa von Google ist zwar von Google, aber es ist eigentlich noch ein gutes Programm.
Was das iPhoto ist von Mac, oder? Ja, wahnsinnig gut. Viel sympathischer. So,
genau. So, kannst den Teufel mit dem Belzebub austreiben. Also, und dort kannst du die, kannst denen so ein bisschen Metadaten zuordnen und das kannst du ein bisschen differenzierter machen, wieder mit dem Dateinamen. Du kannst zum Beispiel einen Titel vergeben oder du hast irgendeine Kategorie, wo du einfach bei allen Bildern, die du in einem Rutsch einliest, kannst du dort zum Beispiel mal das Ereignis hinschreiben, was weiß ich was.
Also ist das so ein bisschen blöd wie das iTunes? Dass man dort,
genau. Ja. Also Metadaten gibt es bei der Musik, dort schreibst du das Album, den Interpret, dort schreibst du Genre ein, dort schreibst du das Aufnahmejahr ein. All diese Sachen, wenn du es noch ein bisschen weiter schreiben willst, kannst du noch eine Stimmung einschreiben. Und das ist natürlich super einfach, wenn du sagst, jetzt will ich das Musikprogramm machen, dann suchst du die, und sagen wir, es ist eher in einer düsteren Stimmung, dann suchst du düstere Musik aus dem Jahrzehnt und dann hast du schon etwas, wo einigermaßen eine Ausgangslage
ist. Plus noch das Lied, das von Oster handelt, weil das D auch noch drauf ist. Ja. Also du sagst im Prinzip
Musik. Und das kannst du bei den Fotos auch machen. Da kannst du irgendein Stichwort dazu schreiben. Da kannst du zum Beispiel eben sagen, da sieht man den Andrew drauf. Und dann, wenn du das bei allen Fotos machst, konsequent, dann kannst du nachher einfach Andrew einschreiben in deine Volltextsuche, in deinen Bilderordner und dann sieht man alle Fotos, die du drauf bist.
Trotzdem finde ich, eine Person, die pro Tag 100 Fotos macht, überlegt dir, ob du nicht mal ein Buch lesen willst oder so. Oder ist jetzt das total verboten, dass ich das
sage? Nein, also wir probieren damit schon auch ein bisschen exzessives Verhalten, ein bisschen Gegensteuer zu geben. Weil, also gerade so das, was so das Management und so, da gibt es wirklich auch die, die das, wie soll ich sagen, dann perfektionistisch betreiben. Und gerade bei diesen Fotos, das kannst du natürlich, weißt du, das kannst du so machen wie eine Bildagentur mit allen Kategorien und so hierarchische Strukturen, wie das Bild beschreibt und da hast du an einem Bild eine halbe Stunde. Nee. Das ist dann natürlich super beschrieben, aber eben, du hast vielleicht deine Zeit nicht sehr sinnvoll eingesetzt.
Und die Chance, dass du es nachher anschaust, ist ja auch wahrscheinlich relativ gering.
Gut, schön ist es, wenn es dann deinen Nachkommen hinterlässt, dann wissen die schon, was auf dem Bild drauf ist. Vielleicht interessiert es dann nicht, aber sagen wir mal.
Ich mag mich noch an eine Digitalsendung erinnern, wo du zugehst, dass du deinen gesamten Mailverlauf von deinem ganzen Leben bis jetzt, dass du den archiviert hast. Hast du den auch so geordnet?
Gut, der ist, ja, der hat ja schon von Haus aus gewisse Metadaten mit dem Versendedatum, mit dem Betreff, mit dem Empfänger und so drauf. Dort, und dann tust du es noch in einen Ordner rein. Das ist dann so die...
Das ist dann wahrscheinlich der grosse Moment, wo du deinem Kind sagst, schau, mein Sohn, das ist mein erstes Mail, das ich verschickt habe.
Ich glaube, meine allerersten Mails habe ich nicht mehr. Das hat mich auch schon ein bisschen gefuchst. Dass ich weiss nicht mehr, was mein allererstes Mail war, wo ich, es muss wahrscheinlich irgendwie 96 oder 97 sein, wo ich das verschickt habe, was dort drin gestanden ist. Sondern es fängt dann erst so, ja, mit der wahrscheinlich 98 oder so an.
Und ich kann sogar verstehen, dass du das fuchst, aber ich sage dir eins, es ist eben schlussendlich besser, weil das andere ist eben recht psycho, wenn du alle hast. Also.
Ja. Du bist eher so jemand, der dann auch wieder findet, er löscht jetzt mal einen Tübel von, oder einfach, wo es halb weg ist.
Wenn nein, ich archiviere auch sehr gerne und ich gebe mir auch mega Mühe beim Anschreiben, dass es nicht verloren geht, die Sendung und so weiter, aber schlussendlich geht dann doch irgendetwas verloren und es gibt so eine Sitcom, Fraser hat die geheißen, so ein Radiomoderator.
Die kenne ich natürlich, ja.
Und dort hat es eine Folge, wo er herausfindet, dass die Haushälterin, er hat alle Sendungen auf Kassetten aufgezeichnet.
Das stimmt,
ja. Und die eine Sendung eine Folge hat ihm gefallen. Hat die Haushälterin überspielt und dann findet er heraus, dass er so ein Psycho-Fan hat, der alle hat. Und er muss dann am Schluss von der Folge sehen, dass er das Kassettchen mit dieser Folge, die er nicht hat, gescheiter bei dem lässt. Weil die Imperfektion ist besser als voll durchknallt.
Ja, das passt natürlich. Der Bill Gates ist auch mal bei Fraser auftreten.
Stimmt, und hat den Joke-Cloud.
Ich weiß nicht mehr genau, wie die gegangen ist. Aber
ja, es ist irgendwie zum Jubiläum gewesen. Nachher hat er einfach quasi eine Digitalsendung gemacht und Fraser hat gar niemand mehr angelegt. Sie haben nur noch Windows.
Ah, genau, sie hat das stimmt. Sie haben eigentlich Kummerbox live gemacht und haben ihm so die Windows-Frage gestellt.
Das ist urässig.
Das ist hervorragend, weil die Radiostation ist ja, glaube ich, auch aus Seattle gewesen, also in der Nähe von Microsoft-Hauptsitz.
Ja, also aufzeichnet haben sie in Kalifornien. Das,
das nicht hätte tatsächlich müssen reisen. Haben wir noch Zeit?
Ja, ich habe jetzt einfach eine Frage, die ich jetzt wirklich auch noch gut finde, obwohl die wahrscheinlich schwierig zu beantworten ist, ist auch bezüglich Fotos. Nämlich, vor kurzem habe ich in einem Magazin gelesen, schrieb Beatrice, dass man anhand von Fotos im Internet veröffentlicht wurden, diverse Informationen ableiten könnte. Unter anderem, wo sie gemacht wurden. Ich weiß zwar, dass ich in meinem Blog relativ einfach identifiziert werden kann, dennoch ist mir unwohl beim Gedanken, dass meine Fotos zurückverfolgt werden können. Ist das bei den Fotos in meinem Blog tatsächlich so und wie kann ich das verhindern?
Das hat jetzt eben genau mit diesen Metadaten zu tun. Da sieht man jetzt nach, also wenn du die schön einschreibst und dann im Blog hochlässt, dann hat das natürlich zur Folge, dass wenn jemand das Bild einfach ablässt, dass die Metadaten auch sehen. Und jetzt stehen dann vielleicht Sachen drin, die du nicht unbedingt willst, öffentlich machen.
Kurz nach dem Mord an meinem Ehemann.
Genau, das wäre das. Oder es gibt, also der heikelste Fall ist dort, dass deine Digitalkamera immer noch ein kleines Vorschaubild speichert. Und wenn du dann das Bild beschneidest in einer Bildbearbeitungssoftware, dann ändert die manchmal nur das Bild und lässt das Vorschaubild so, wie es ist. Und dort hat es einen peinlichen Fall gegeben von irgendeiner so einer B-Prominenz, eine Frau aus den USA, Fernsehmoderatorin, die hat eine Portreform von sich gemacht, wo ihren Kopf drauf war, aber im Originalbild ist mehr drauf gewesen und sie hat keine Kleider angehabt. Und dann hat das natürlich irgendein Schlaumeier hat das gesehen und zu dem Exif rausgezogen und das war peinlich gewesen. Und das ist, aber dort muss man es einfach im Grunde genommen noch mal speichern und die meisten Programme bieten dort die Möglichkeit, all die Metadaten rauszurühren, zum Beispiel wenn du einen Photoshop hast, dann heisst das dort für Geräte speichern oder für Web speichern und dort werden die Metadaten rausgeschmissen und dann ist das kein Problem mehr. Und es ist auch nur dann ein Problem, wenn du wirklich schön erfasst und weisst, das ist jetzt ein kleines verfängliches Bild und sonst bist eigentlich nicht nachverfolgbar.
Aber bei Facebook ist es so, man kann das so wie markieren, oder? Übernimmt dann das Facebook automatisch allenfalls Metadaten von Programmen und kann dann so quasi wieder identifizieren. Also ich kenne das ja nicht, ich würde das nie machen, mich identifizieren lassen. Aber also kann das sein, dass dann Metadaten auf Facebook geraten, die man gar nicht richtig hat wollen eingeben?
Also im Facebook ist alles zuzutrauen, aber eben die machen das ja eh mit ihrer eigenen Gesichtserkennung. Nein. Also dort kannst du mit allem, wenn dann dort noch ein Tag Andrew drin steht, aber er hat dich eh schon anhand von deinem Gesicht erkannt, ist es auch fast ein bisschen Wurst dann am Schluss.
Ja, oder? Hast recht.
Und jetzt taucht mir ab, ob virtuell oder reell wird sich dann noch zeigen. Die nächste Ausgabe von Kummerbox Live gibt es am 24. Juni. Fragen für diese Sendung schicke dir doch bitte jetzt schon auf digital@stadtfilter.ch. Eine kurze Antwort gibt es schon vorab per Mail. Wie immer Lob, Tadel, Themenwünsche könnt ihr auch dort anschicken und auch die Forderung, dass der Andrew viel häufiger soll im Digitalmagazin vorkommen.
Komm gerne wieder mal vorbei.
Ist gut, wir nehmen die wieder. Und nächste Woche geht es um das Thema vom Micropayment. Das sind so Kleinbeträge, wo man kann im Netz zahlen für Artikel, für Musikstücke oder vielleicht auch für Podcasts oder für Radiosendungen oder was auch immer. Und ja, was man aus dem alles könnte ich machen, das erzählt uns dann ein Gast da live im Studio. Und bis dann verabschiedet wir uns. Ich sage Andrew, merci, dass er da war. Und vollidiotisch, glaube ich, völlig unverdienterweise. Du hast das gut gemacht.
Danke vielmals, Matthias. Also, es hat Spass gemacht. Aber ja, ich glaube, es gibt, ist jetzt für die Themenwahl her vielleicht auch so gewesen, dass ich doch ein bisschen drauf komme. Es gibt sicher anders, wo ich keine Chance hätte.
Also gut, wir wünschen euch einen schönen Abend. Bis in einer Woche. Macht's gut.
Tschüss zusammen.